Ja, dass ich gehört habe, es kommt ein neuer Pastor. Das tut einer Gemeinde auch immer sehr gut. Und ich bin sehr froh für euch und mit euch zusammen. Heute Morgen hat unser Bruder von der islamischen Welt gesprochen. Ich will doch noch ein kleines Wort loswerden, denn ich war vor 2 Wochen, ich glaube, einige haben mitbekommen, ich bin ja im Ruhestand, aber in einem recht aktiven Ruhestand. Das heißt, dass ich in vielen Schulen, auch Bibelschulen, theologischen Schulen unterwegs bin. Ich war vor 2 Wochen in Bethlehem, bekannter Ort. Und ich möchte euch ans Herz legen, betet für die islamische Welt, aber betet auch ganz besonders für unsere palästinensischen Geschwister. Die palästinensischen Christen haben es sehr schwer. Ich wohnte dort in einer Schule, war mit einem britischen Kollegen aus London unterwegs. Unsere Aufgabe ist ja immer, Schulen zu beraten, dass die Schulen kontaktieren, die Organisation, in der ich tätig bin. Und so sind wir auch dorthin gegangen, mein Kollege und ich, und haben auch sehr viel Bedrücktheit, sehr viel Traurigkeit erlebt in der Schule dort, weil es ist eine abgeriegelte Welt, um es ganz kurz zu machen. In den palästinensischen Gebieten kommt man nur sehr schwierig raus. Ihr seid vielleicht überrascht, erstaunt, dass ich euch sowas erzähle. Die allerwenigsten, die eine Arbeitserlaubnis in Israel haben, aus den Palästinenser Gebieten, brauchen 2 Stunden, um durch die persönliche Kontrolle zu gehen, morgens, um zur Arbeit zu gehen, und abends nochmal 2 Stunden, um zurückzukommen. So, das zeigt euch schon ein Stück weit, wie schwierig es ist. Natürlich, ich als Westler, ich bin in meinem Taxi als VIP durchgefahren. Ich habe keine 5 Minuten gebraucht, um durch den Checkpoint, um den Checkpoint durchzuqueren. Das war einfach. So, wir kriegen immer den falschen Eindruck, wenn wir dort sind. Aber es geht diesen Geschwistern recht schlecht. Und die allermeisten haben nur eine Hoffnung, auszuwandern. Und das ist nicht gut eigentlich. Sie sollen Zeugen bleiben in Palästina für Jesus Christus. Das ist das Beste für sie. Ich war dann auch in Nazareth unter den Palästinensern. Dort herrscht eine ganz andere Atmosphäre, weil sie ja in einer freien Welt sich bewegen und dort auch evangelisieren können. Und es gibt eine ganze Reihe von christlichen Kirchen in Galiläa besonders unter den Palästinensern. Und das ist sehr erfreulich. Ja, so, wenn ihr an die muslimische Welt denkt, denkt auch an die Palästinenser, an die Christen dort in Palästina. Möge Gott doch eine Lösung zum Palästinenserproblem schenken. Es braucht das größte Wunder Gottes, um dort Heilung und Versöhnung zu bringen. Aber lasst uns nicht entmutigt sein, sondern glauben, dass Gott auch hier eine Lösung hat. Heute ist Pfingsten und ich habe mich schon gefragt, ist diese Taube, die hier auf dem Kreuz ist, für heute dran gemacht? Man hat mir gesagt, ja, das ist schon einige Tage hier. Und wir haben heute Morgen schon gesungen, gib uns deine Kraft, offenbare dich uns, Herr Jesus. So, Pfingsten, ein ganz besonderes Fest. Und heute Morgen möchte ich diese Pfingstereignis uns in Erinnerung bringen. Aber lasst uns ganz kurz noch beten, bevor wir beginnen. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren zuerst, damit wir dein Wort vernehmen. Lass dieses Verlangen nach deiner Nähe nach deiner Kraft, nach einem Ausgießen deines Geistes immer stärker werden in uns, o Herr. Wir wissen, menschlich gesehen ist so manches für uns schwierig oder unmöglich. Aber du, o Herr, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du kannst alles verändern. Und darum bitten wir heute Morgen. Amen. Was will unsere Jugend, unsere Gesellschaft erleben? Etwas erleben. Ich habe meine Predigt heute Morgen den Titel gegeben: Gott erleben. Damals und heute. Was heißt in unserer modernen westlichen Gesellschaft etwas erleben? Unsere heutige Gesellschaft hungert und durstet nach Erlebnissen, ob jung oder älter. Junge Leute sind ganz besonders auf Erlebnisse ausgerichtet. Ich will damit das nicht verurteilen. Sie stehen noch vor dem größten Lebensabschnitt und wollen so viel Neues wie möglich entdecken. Neue Erfahrungen machen. Neues ausprobieren. Da können wir uns einiges vorstellen. Partys unter Jugendlichen. Zur Disco gehen. Rockkonzerte besuchen. Wer es noch spannender will, Paintball campen. Schon mal sowas erlebt. Oder an Lasershows teilnehmen. Unsere Eltern, Geschwister wissen gar nicht, was das ist, glaube ich. Die Liste der Möglichkeiten scheint fast unbegrenzt. Abenteuererfahrungen waren zum Beispiel Reisen in ferne Länder. Was Tolles. Andere unbekannte Kulturen kennenlernen. Andere Sitten. Oder? Dann gibt es diejenigen, die mit Sinnesveränderungen herumspielen, durch Einnahme von Alkohol und Drogen experimentieren, einen Trip machen, wenn man so schön sagt. Oder vielleicht gibt es da andere Ausdrücke, ich bin ja alt, ich bin nicht jung. Die menschliche Wahrnehmung wird dann durch das Einnehmen von Narkotika völlig verändert. Ich habe mal in meiner Jugend auch schon in der Gemeinde versucht, Drogenabhängigen zu helfen, von der Sucht wegzukommen. Und da habe ich hautnah erlebt, was diese ekstatischen Erfahrungen sind, wenn man Speed oder Heroin eingenommen hat, was das für Effekte auf die Person hat. Oder Sexualerlebnisse durch Beziehungen und Partnerschaften, die immer freizügiger oder zu einem früheren Alter stattfinden. Selbst religiöse Erfahrungen, das Eintauchen in orientalische religiöse Riten, Meditation, durch mantraartige Betätigungen, das ist immer noch populär in bestimmten Kreisen. Oder man kann es auch als Jugendlicher ganz einfach so tun, dass man trainiert an Sportwettbewerben beteiligt ist. Ich bin nicht kritisch, ich bin nicht negativ, wenn ich das sage. Ich bin ja nur dabei aufzulisten, was wir da alles für Möglichkeiten haben, was sich alles einem Jugendlichen anbietet. Die Liste ist schier endlos. Aber jedoch nicht auf die Jugend begrenzt. Denn wir Erwachsene sind ja auch von diesem Drang nach neuen Ergebnissen, neuen Erlebnissen betroffen. Es nimmt nur andere Formen an. Freizeitaktivitäten, die großgeschrieben sind. Und die auch sehr abwechslungsreich gestaltet werden. Fernreisen, Sport, Partys, Spiele, Partnertausch, Erotik, weiß nicht was alles, was Erwachsene noch treiben. Der Drang nach neuen Erlebnissen hat kein Ende. Und die Werbung natürlich verkauft es auch sehr geschickt. Wir können uns davon ja kaum abschirmen, von dieser Werbung. Überall ist sie. Es ist jedoch auch auffällig, dass überhaupt die menschlichen Gefühle angesprochen werden. Denn unsere Gefühle sind meistens das Einfallstor für neue Erfahrungen. Wir leben ja im Zeitalter von Reality-TV. Vielleicht kennt ihr diesen Begriff gar nicht mehr. Man will Dinge hautnah erleben. Katastrophen, hautnah. Unfälle, Schicksale, hautnah miterleben. Nervenkitzel. Nicht mehr wissen allein, sondern erfahren, miterfahren. Das ist groß geschrieben. Vielleicht sagt ihr, ja, wir als Christen, wir nehmen Abstand von dem allem. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass wir davon verschont sind. Wir auch haben häufig Durst und Hunger nach Erlebnissen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir auch davon geprägt sind. Selbst wenn wir nicht überall mitmachen. Etwas erleben oder miterleben, wird doch auch bei uns groß geschrieben. Wer Aktivitäten für Kinder und Jugendliche gestaltet in der Gemeinde, der weiß das auch. Die Jugendlichen wollen was erleben, selbst wenn es die Töchter und die Söhne von Christen sind. Da kommt diese große Frage auf, was haben wir als Christen anzubieten? Was ist da Spezifisches? Wir bieten was ganz Besonderes an, nämlich Gott zu erleben. Jetzt staunt ihr vielleicht. Gott zu erleben. Für viele unserer Mitmenschen klingt das komisch, denn Gott gehört für die allermeisten zur Vergangenheit. Oder er ist eine sehr verschleierte, eine sehr fremde Wirklichkeit für sie. Gott ist vielleicht ein Teil des Weltbildes, der kulturellen Identität. Erinnern uns an diese Debatte über Deutschland, christliches Deutschland, ja, kulturelle Identität. Ganz besonders unser ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, was er da gekämpft hat für das christliche Weltbild. Christsein in Deutschland. Aber für viele Menschen, für viele unserer Mitmenschen, da gibt es keine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Gott ist ihnen fremd geblieben. Er ist ein Überbleibsel aus der Erziehung, vielleicht eine Erinnerung an die kirchliche Katechese und den Religionsunterricht, meistens eher negativ geprägt. Er ist Teil einer Tradition, aber nicht viel mehr. Wo bleibt der persönliche Glaube an einen lebendigen, heute erfahrbaren Gott? Wo bleibt dieser Glaube? Da vermittelt unsere heutige Bibellektüre aus der Apostelgeschichte 2 einen ganz anderen Eindruck. Apostelgeschichte 2, das ist das Pfingsterlebnis. und die öffentliche Verkündigung des Apostels Petrus über das alles, was geschehen ist dort. So möchte ich euch einladen, Apostelgeschichte Kapitel 2, wenn ihr eure Bibel dabei habt, mal aufzuschlagen, ab Vers 36. Wir erinnern uns daran, dass Pfingsten, wie wir schon gehört haben, heute 50 Tage danach ist, nach den ganzen Ereignissen, die an Ostern geschehen sind. So, das muss alles nochmal wiederholt werden. Das ist, was Petrus in seiner Predigt macht. Lukas fasst es zusammen. Und es wird uns dann von Lukas berichtet, ab Vers 36, dass Petrus die Zuhörenden herausfordert. Mit Gewissheit, schreibt Lukas, erkenne also das ganze Haus Israel. Gott hat ihn, das heißt Christus, Jesus, zum Herrn und Messias gemacht. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Vers 37, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus hatte ja erklärt, was geschehen ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, Pfingsten, das sind diese Zungen, die auf den Häuptern der Jünger erscheinen. Da ist dieses Reden in fremden Zungen, die den ganzen Zuhörern bekannt sind. Pfingsten, das ist dieses Brausen, dieser Wind, dieser Sturmwind. Das alles hatten diese Zuhörer miterlebt. Kein Wunder, dass sie dann fragen: Was sollen wir tun? Ich lese weiter. Vers 39, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte Petrus sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Welch gewaltiges Wirken Gottes an diesem Pfingsttag. Gott erleben wie am Pfingsttag soll unser Anliegen sein. Glauben wir an einen Gott, der sich durch unseren Herrn Jesus Christus offenbart hat? Wollen wir wie die zu Pfingsten in Jerusalem Anwesenden Gott erleben? Wie erleben wir ihn, wenn wir ihn erleben? Es gibt so viele Fragen, die sich im Zusammenhang mit dieser Erzählung des Lukas uns stellen. Ich möchte auf drei große Fragen eingehen heute Morgen in meiner Predigt. Erstens, was waren die Voraussetzungen, um Gott zu erleben? Vielleicht gibt uns dieser Text uns hier Aufschluss. Pfingsten ist, um ein großes Wort zu nennen, eine Theophanie. Eine Theophanie, das ist eine Offenbarung Gottes. Gott kommt unter die Menschen und offenbart sich denen. Er offenbart sich den Menschen, die dafür sich öffnen. Um ihn kennenzulernen, braucht es diese Offenheit. Offenheit zuzuhören und Offenheit zu glauben, was geschehen ist. Die Predigt von Petrus begleitet natürlich diese Theophanie Gottes, diese Offenbarung Gottes. Ich habe ja vorher schon gesagt, diese Offenbarung hat man an diesem Tag sehr schön erkannt. Warum? Diese Feuerflammen auf den Köpfen, das Reden in fremden Zungen, das Rauschen des Windes in einer absolut unnatürlichen Weise. Das waren Merkmale, die sie wahrgenommen haben. Das ist wie der Busch im Alten Testament, wo Gott im Busch zum Moses redet. So hat Gott zu diesen Menschen an diesem Tag geredet, an diesem Pfingsttag. Es ist wahrnehmbar gewesen. Petrus erklärt ihnen, was geschehen ist. Es braucht ja Erklärung, es braucht Deutung immer. Wir können nicht nur an Äußerem hängen bleiben, dieses Äußere müssen wir verstehen. Gott, sagt Petrus, hat Jesus, dieser Nazaräer, den die Juden gekreuzigt haben, zum Herrn und Messias gemacht. Vers 36. Für uns hört sich das ganz bekannt, wohlbekannt, alles bekannt. Aber für die damaligen Zuhörer muss das mehr ein Schock gewesen sein. Oder es war ihnen absolut unbekannt, wenn sie aus der fernen Türkei, sage ich jetzt mal, aus Kleinasien gekommen sind. Petrus erläutert den Zuhörern die Geschehnisse zu Jerusalem und wie sich diese in den Heilsplan Gottes für die Menschheit einbetten. Erinnert euch, es waren gläubige Juden, die am Pfingstfest, dieses Erstlingsfest, dieses Fest der ersten Früchten, ein jüdisches Fest, nach Jerusalem gekommen waren. Sie wurden von dem allem überrascht, völlig überrascht. Sowas hatten sie nicht erwartet. Und Petrus erläutert ihnen dies alles, was geschehen ist. Es folgt dann eine persönliche Reaktion. Wie heißt es? Als, Vers 37, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Da blieben sie auch nicht stehen. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen, was wir lesen hier in Vers 37, was sollen wir tun, Brüder? Offensichtlich waren die Zuhörer von dem Gesagten so getroffen. Sie konnten nicht einfach dort stehen oder sitzen bleiben. Sie waren so erschüttert und fragten nach dem nächsten Schritt. Wie sollten wir uns weiter verhalten. Sehr wichtig, sie signalisierten hier ihre Bereitschaft, eine Veränderung vorzunehmen. Um Gott zu erleben, wird von uns eine Offenheit für Neues erwartet. Das heißt, die Bereitschaft, einen neuen Weg einzuschlagen, eine neue Erfahrung, uns unbekannte Erfahrung mit Gott zu machen. Zweitens, was wird konkret erwartet, um Gott zu erleben? Petrus gibt seinen Zuhörern eine ganz klare Antwort. Da sagt er, können wir nachlesen, Vers 38, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Vers 38. Vielleicht sagt ihr, naja, das ist ja altbekannt. So sind wir Christen geworden. Ich freue mich über jeden, der diesen Schritt gemacht hat. Aber es gibt immer wieder Personen, die diesen Schritt nicht gemacht haben, die es nicht gewagt haben. Eine Umkehr, eine Bekehrung zu Gott wurde von diesen frommen Juden erwartet. Wisst ihr, was die Reaktion der meisten Juden wäre heutzutage, insbesondere in Israel? Was? Ich bin doch fromm. Ich halte alles ein, alle Riten. Haben diese Juden nicht nach der Tora gelebt, dem jüdischen Gesetz? Haben sie nicht die Reinheitsgeboten gelebt? Haben sie nicht den Sabbat eingehalten? Haben sie nicht die verschiedenen vorgeschriebenen jüdischen Festen gefeiert? Ich glaube, sie haben das alles getan. Und doch war es nicht genug, damit sie Gott erleben. Offensichtlich genügte diese äußere Religiosität nicht. Und das sollten wir heutzutage hören. Äußere Religiosität genügt nicht. Es brauchte trotzdem eine Umkehr, eine Bekehrung, eine innere Zuwendung zu Gott. Dazu verlangte Petrus noch etwas ganz Besonderes. Ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus. Das war damals sehr umstritten unter den Juden in Israel. Ein öffentliches Bekenntnis zu diesem Jesus. Diese Juden glaubten ja schon an Gott Vater. Aber sie glaubten nicht, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Der Christus, der Messias Gottes. Christus heißt Gesalbter, der Gesalbte Gottes. Der Messias, das heißt der Gesandte Gottes. Die allermeisten Juden zu Jerusalem hatten ja Jesus verworfen, ihn abgelehnt, waren irgendwie an der Kreuzigung mitschuldig. Und jetzt, was verlangt Petrus? Ein öffentliches Bekenntnis, nämlich, sie sollten sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen. So, der Weg dieser Umkehr zu Gott, um Gott zu erfahren, gestaltete sich sehr konkret. Sie sollten eine innere Zuwendung zu Gott, eine Umkehr, eine Bekehrung erleben und es öffentlich durch eine Taufe bekennen. So können wir auch dieser zweiten Frage eine ganz klare Antwort geben. Was heißt es, Gott zu erleben? Es heißt, sich persönlich zu Gott zu wenden, eine Umkehr und sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu Christi. Eine dritte und letzte sehr wichtige Frage: Was ist das Ergebnis dieses Gehorsamschritts? Welche Konsequenzen bringt diese Umkehr? Hier gibt Petrus auch wiederum eine ganz klare Antwort an seine Zuhörer. Taufe zur Vergebung der Sünden, heißt es. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, können wir nachlesen, Vers 38b und c. Für die damaligen Juden war Taufe nichts Neues. Die Taufe wurde im ersten Jahrhundert von den Juden als ein Waschungsritus zur Bewahrung ihrer rituellen Einheit durchgeführt. So ein Ritus, den man wiederholte, wenn der Verdacht nahe lag, man hat sich aus irgendwelchen Gründen verunreinigt. Bei Ausgrabungen zum Beispiel um den Tempelberg Jerusalems herum hat man knapp 100 dieser Ritual- oder Tauchbäder, wie man sie nennt, entdeckt, diese Mikwen aus dem ersten Jahrhundert. Stellt euch vor, so Taufe war etwas sehr Verbreitetes. Selbst private Häuser hatten solche Tauchbäder. Wir erinnern uns vielleicht an Johannes den Täufer. Er hatte der Taufe noch eine andere Wendung gegeben. Gott gebrauchte ihn, um der Taufe eine neue Bedeutung zu geben. Wer erinnert sich daran? Johannes hat zur Reue, zur Umkehr, zur Sündenvergebung in Verbindung mit der Taufe aufgerufen. So Johannes hat eigentlich schon einen großen Schritt in Richtung christlicher Taufe unternommen. Können wir nachlesen, Matthäus 3, 6. Wir können auch nachlesen, dass Jesus, bevor er zum Himmel ging, seinen Jüngern einen Auftrag gegeben hat. Ihr wisst das, ihr kennt das vielleicht, diese Aufforderung Jesu an seine Jünger, allen aus allen Menschen Jüngern Jesu zu machen, dieser Evangelisationsauftrag. Was sagt er ihnen? Indem Menschen getauft werden und in den Geboten Jesu unterwiesen werden, können wir nachlesen. In Matthäus, in Markus, im Lukas-Evangelium, so das ist von mehreren Evangelisten dokumentiert. Taufen und den Geboten Jesu, der Unterweisung Jesu, sich unterstellen. Petrus schließt sich am Pfingsttag an diese Aufforderung, an diesen Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde und seinen Jüngern gegeben hat. Er wiederholt diesen Missionsbefehl am Pfingsttag und macht aus den gläubigen Juden Jünger Jesu. Und diese wurden für das Evangelium Jesu Christi gewonnen. Oder anders gesagt, die Augen sind ihnen geöffnet worden. Und sie haben erkannt, dass Jesus, der verheißene Messias, der von den Propheten, den ganzen Propheten verheißene Messias ist. sodass diese Bekehrten, diese Christusnachfolger zu zeigen, von Gottes Wirken geworden sind. Vers 43 ist dann die Rede von Zeichen und Wunder, die in Jerusalem durch die Apostel geschehen. Sie waren von Furcht ergriffen, schreibt Lukas. Was ist Furcht? Angst sogar. Was ist da geschehen? Gott hat sich in seiner Macht unter ihnen erwiesen. Zeichen und Wunder sind geschehen. Krankenheilungen und viel anderes. Und es heißt, wie wir gelesen haben, etwa 3000 Menschen wurden hinzugefügt. Das ist eine große Gemeinde. Ich weiß nicht, wenn in Wildsheim jetzt heute Morgen so am Pfingsttag 3000 Leute hinzukämen. Ich glaube, da wäre die ganze Presse hier. Selbst aus dem Ausland, dass sowas passiert, müsste man anbauen. Ja, das wäre die kleinste Sorge, glaube ich. Gott wirkte unter ihnen. Gott erleben. Unsere Sehnsucht sollte immer größer werden. Gott erleben, heute noch. Weiter heißt es, dass sie miteinander ein freudes Mahl feierten. So, sie kamen zusammen, ich glaube nicht nur sonntags. Sie waren tagtäglich zusammen. Das Ganze hatte ihr Leben so umgekrempelt, dass sie jeden Tag das zelebrieren müssten. Versammlung zum Gotteslob. Jeden Tag, Praise and Worship, jeden Tag. Ich glaube, einigen von uns würde das zu viel werden. Gott möchte sich ganz neu unter uns offenbaren. Er möchte in mir eine neue Begegnung mit ihm schenken. Und wir stellen dann auch die Frage, was sollen wir tun? Denn ich hoffe, dass wir auch betroffen sind. Da hieß es sogar erschüttert. Da muss sehr viel passiert sein, dass sie so erschüttert waren. Ja, Gott ist ein Gott des Erlebnisses. Und wir fragen uns, Gott erleben, wie kann man das? Gott erleben ist etwas, das wir aufgefordert werden zu tun und immer wieder neu zu tun, nicht aufzugeben, Gott zu suchen, denn Gott ist ein Gott der Erlebnissen. Sie erlebten die Gegenwart Gottes unter ihnen und entdeckten dadurch einen ganz neuen Weg zu Gott durch Jesus Christus. Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Und wisst ihr was? Nicht nur am Pfingsttag, sondern selber in den Wochen, Monaten und Jahren danach. Möge Gott uns solch ein Pfingsten schenken, ein neues Pfingsten. Ich komme zum Schluss und stelle die Frage, haben wir das Recht, uns diesen ersten Zeugen uns anzuschließen? Haben wir das Recht, eine ähnliche Gotteserfahrung zu erwarten? Wir feiern heute das christliche Pfingstfest. Und das Dramatische dabei ist, dass die allermeisten unserer Mitmenschen, vielleicht auch Mitchristen, nicht mehr wissen, wofür dieses Pfingstfest steht. Wir aber sollen wissen, dass Pfingsten für ein persönliches Erlebnis Gottes, eine Theophanie, eine Offenbarung Gottes steht. Der lebendige Gott hat sich zur Versöhnung mit uns Menschen neu offenbart. Das ist Pfingsten. Und das möchte er auch in unseren Tagen tun. Er ist neu in die Menschheitsgeschichte eingedrungen, um uns zu sagen, ich biete euch mein Heil durch Jesus Christus an. Persönlich heißt es, jeder von uns darf Gott erleben. Jeder darf sein persönliches Pfingsterlebnis machen. Gott möchte sich einem jeden von uns offenbaren, als ein lebendiger Gott, als jemand, der mir persönlich begegnet. Nicht nur über das Gehörte, über die Tradition, über das, was man mir in der Gemeinde gesagt hat, sondern dass ich persönlich Gott in mein Leben einlade und er mein Leben auch umkrempelt. Es hängt letztendlich von mir ab. Denn Gott hat den Weg vorbereitet. Was mache ich aus diesem persönlichen Angebot Gottes? Ich glaube, zum Schluss kann ich sagen, es besteht keinen Zweifel. Wir können heute noch Gott erleben. Persönlich erleben. Und es gibt viele Zeugnisse darüber. Zeichen und Wunder werden wir vielleicht erleben in unserem Leben. Und das wünsche ich einem Leben, einem jeden von uns, dass wir solche Zeichen und Wunder in unser Leben erfahren und wissen, Gott ist mit mir. Ich weiß es. Ich bin überzeugt. Ich erlebe es. Gott ist mit mir. Dann kann ich auch Pfingsten an jedem Tag erleben, weil ich diese Nähe Gottes in meinem Leben erfahre. Amen. Können wir noch miteinander zum Schluss beten? Herr, du hast gesprochen, zu einem jeden Einzelnen von uns gesprochen. Und ich bitte dich, lass diese Botschaft Wahrheit werden in unserem Leben, jeden Tag, dass wir eine ganz neue Begegnung mit dir erfahren. Das ist mein persönliches Gebet, o Herr. Begegne du mir erneut, damit ich als Christ wieder ganz neu zu dir aufblicke und nach vorne gehe. Das ist nur deine Gnade, dein Geschenk, das du mir anbietest. Amen.